Geschwister hier in Lichtenau, darf ich euch alle so pauschal anreden? Wir kommen aus dem Schwarzwald, aus dem Nordschwarzwald, aus der Zentrale von ZDK. Wir haben heute Morgen die freien Straßen genossen. Ich bin viel im Reisedienst unterwegs, aber so wie Sonntagmorgens ist, sollte es die ganze Woche durch sein. Ihr habt ja eine enge Beziehung zu ZDK, ob ihr wollt oder nicht. Jürgen und Alina sind mit hier verbunden. Micha und Karin, nein, andersrum. Karin und Micha sind mit hier verbunden. Und sie sind ja unsere ganz wichtigen Mitarbeiter in Israel. Sie leiten das Pflegeheim in Mahalot. Dazu möchte ich im zweiten Teil ein klein bisschen mehr berichten. Obwohl ich weiß, dass sie selber noch vor dem Sommer oder zur Sommerzeit auch noch hier sein werden. Ich habe dieses Gotteshaus heute Morgen genossen und habe mir vorgestellt, hier hat Micha und Karin geheiratet. Aha, hier kommen sie her. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und heute Morgen soll es, bevor es um Gottes Wort geht, vielleicht ein ganz kurz noch um uns gehen, damit ihr wisst, wer ist das, der hier vor euch steht. Ich heiße Martin, bitte sagt Martin zu mir, ich bin ungefähr so alt wie eure Jüngsten hier unter uns. Aus der Perspektive Gottes spielt diese Zeitspanne keine Rolle. Meine Frau ist Ruth, wir heißen Meier gemeinsam, auch das gibt es in ganz Deutschland. Unser erster Dienstauftrag war in der Mission, also in der Völkermission. Wir waren in Japan etliche Jahre, ich bin da auch als Missionarskind geboren und aufgewachsen, bin später wieder dort gewesen und wir haben bis heute sehr viel mit Japanern zu tun. Allerdings die letzten 13 Jahre ist der große Schwerpunkt unseres Dienstes das Israelwerk ZDK. Und manche fragen, wie passt denn das zusammen, Israel und Japan? Nun, das Evangelium ist das gleiche. Wer die Bibel aufschlägt, kommt an Israel nie vorbei. Ich sehe mich noch heute als kleiner Junge auf irgendeiner Missionsstation in Japan, wie ich mich für Israel interessiert habe, weil mein Vater täglich auf der Kanzel stand, entweder in der Gemeinde oder an der Familie, am Familientisch, der Familienkanzel, und uns Kindern Israel lieb gemacht hat. Und ich weiß noch, wie wir zwei, meine Frau und ich, uns gesagt haben, also Israel kommt mal irgendwann dran in unserem Leben, spätestens wenn wir in Rente sind. Ich bin noch nicht in Rente. Aber es kam früher und der Herr hat uns gerufen. Anfangs dachten wir, so gern wir es täten, auf der einen Seite passt das nicht in unseren Japan-Auftrag mit dem Evangelium und wollten ablehnen, aber die Führung war sehr deutlich, der Ruf war klar und seit wir dabei sind, das sind jetzt 13 Jahre, merken wir, wie eng das zusammengehört. Ob du das Evangelium Menschen verkündigst, die nicht wissen, wer der lebendige Gott ist, die ihre eigenen Götter haben, so wie es in Japan der Fall ist, oder ob du das Christuszeugnis unseren Juden vorlebst und bezeugst. Inhaltlich ist da kein Unterschied, wohl aber in der Methode. Wir können Juden gegenüber immer nur mit großer Ehrfurcht begegnen. Weil wir haben alles, was wir im Wort Gottes haben, durch ihre Hände, durch Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel hindurch, erst später erhalten. So ist es zu uns gekommen. Und wir sind aus der Perspektive der Bibel, aus der Perspektive Israels, allemal die Heiden. Die als Heiden Christen zu Christus gefunden haben, die aber zu der Völkerreihe gehören, die nicht zu dem Volk Israel. Heute Morgen wollen wir uns mit einem kurzen Abschnitt beschäftigen, der genau diesen Werdegang des Wortes Gottes durch die Geschichte Israels hindurch bis hin zu uns ein klein wenig aufzeigt. Und ich möchte uns, so jetzt muss ich das Ding hier betätigen, jawohl. Ich möchte uns anhand dieses Themas, der Gott der Bibel ist ein redender Gott, möchte ich uns hineinnehmen in den Abschnitt aus 5. Mose, Kapitel 30 und da die Verse 11 bis 14 lesen. Wer gerne mitlesen möchte, vorne, das kann man auch tun. Mose sagt stellvertretend für den lebendigen Gott als Sprecher Gottes gegenüber dem Volk, er sagt so: Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und deinem Herzen, dass du es tust. Ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Abschnitt, so oft ich ihn schon gehört habe, meine liebe Not gehabt, eine ganz lange Zeit in meinem Leben. Ich konnte das nicht richtig greifen und verstehen. Es ist das Wort ganz nahe in deinem Munde und dann in deinem Herzen und dann, dass du es tust. Und das, was hier Mose seinem Volk, dem Volk Gottes vorwirft, sag nicht, es ist zu schwer. Sag nicht, es ist im Himmel unerreichbar. Sag nicht, es ist ganz weit weg und nur mit Mühe zu erreichen über dem Meer. Es ist ganz nahe. Was hat Mose, nein, was hat der lebendige Gott damit gemeint? Da möchte ich uns ein klein wenig mit hineinnehmen. Und zunächst zum Zusammenhang dies eine sagen. Wir bewegen uns hier im fünften Buch Mose. Es wird auch Deuteronomium genannt. Das ist ein schwieriges Wort, das muss man sich nicht behalten. Aber das Wort bedeutet die Wiederholung des Gesetzes oder das nochmalige Gesetz. Warum wird es so genannt? Nun, das Volk Israel, ich komme gleich nochmal zurück zu hier. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs unter der Leitung des Mose. Mose war zwischen 80 und am Ende 120 Jahre alt geworden. Er hat das Volk durch die Wüste geführt und eines Tages sagt Mose, und jetzt geht's nach Kanaan, ins verheißene Land. Und die Route, die uns die Bibel nennt, die das Volk Israel genommen hat, war rechts, also östlich vom Toten Meer, heute ist das Jordanien, östlich von den Bergen, die das Tote Meer begrenzen, nach Norden. Und dann kamen sie an die Stelle, wo auf der Karte hier der rote Kreis ist. Und an dieser Stelle sind sie nach links, nach Westen abgebogen und kamen in diese Tiefebene, da wo das Jordantal sehr breit ist. Die Bibel nennt das das gefielte Moab. Hier hat es auf der rechten Seite, also östlich vom Jordan, das Gebiet von Moab gegeben. Und in diesem gefielte Moab, aber immer noch über dem Jordan drüben, also östlich, da haben sie ihr letztes Lager aufgeschlagen. Da hat Mose in diesem Gefilde noch einmal gepredigt zum Volk Israel. Bevor sie dann über den Jordan gingen, aber da war er selber nicht mehr dabei. Da hat er seinen Nachfolger Josua eingesetzt und Josua ging mit ihnen hinüber. Und man kann sich vorstellen, wenn man dort einmal in Realität ist, wie eben und breit dieses Jordantal an dieser Stelle ist, wie eine Tiefebene, da konnte man dort vom östlich des Jordan aus, von ihrem Lager aus, schon die Zinnen von Jericho vielleicht blitzen sehen oder man konnte sie erkennen. Und dort in diesem Gefilde Moab gab es noch einmal eine letzte Unterweisung durch den Mose. Mose hat dort das Deuteronomium gegeben. Er hat dort die Wiederholung des Gesetzes gegeben, weil das Gesetz schon 40 Jahre vorher am Sinai dem Volk gegeben war. Heute hat jeder ein Handy und darauf ist die Bibel mehrfach vielleicht. Heute hat jeder seine Bibel, ob groß oder klein, mit sich oder mehrfach zu Hause stehen. Das war damals nicht der Fall. Was vor 40 Jahren gegeben wurde, das ist vielleicht in vielen Köpfen und Herzen bereits erkaltet gewesen. Und hier hat Mose noch einmal am Ende seines Lebens gesagt, Ich wiederhole euch das Gesetz. Das ist das fünfte Buch Mose insgesamt. Und am Ende von diesem fünften Buch Mose hat er ihnen gesagt, jetzt kommt die Zusammenfassung. Jetzt kommt der wichtige Teil, das sind die Verse 27 bis 30 ungefähr, wo ich euch noch einmal vor Augen halten möchte, wenn ihr dieses Wort mit seinen Geboten haltet, werdet ihr leben, nicht nur irdisch leben, sondern geistlich leben. Liebe Geschwister, da ist ein ganz enger Zusammenhang. Wer Gottes Wort hält, darf leben. Geistlich leben. Der lebt auf. Das ist nicht logisch und mit Argumenten nachvollziehbar, aber ganz persönlich im Glauben erlebbar. Und da hat er ihnen das Ganze vorgetragen und sagt, du wirst diesen und jenen Segen haben, wenn du das Wort hältst. Und dann fuhr er fort und sagt, aber du wirst diesen und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen Fluch haben, wenn du es nicht hältst. Und die Liste des Fluches ist viel länger wie die Liste des Segens. Und als er diesen Segens und Fluch, diesen Katalog verlesen hatte, da kommt er zu diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe. Am Ende seiner Rede, und nehmen wir es einmal so, Mose wusste, ich gehe nicht hinüber, ich werde sterben. Das ist mein Vermächtnis. Das hinterlasse ich euch. Und am Ende dieses Abschnitts sagt er, ihr habt es gehört. Und jetzt sag nicht, unerreichbar, im Himmel, wer kann da schon hin? Und sag nicht, viel zu schwer, weit über Meer. Nein, das Wort ist ganz nahe. In deinem Munde, in deinem Herzen, dass du es tust. Was bedeutet das? Dem wollen wir heute Morgen ein klein wenig nachgehen. Und ich möchte es versuchen, in drei Punkten uns aufzuzeigen. Erstens, Gott, der Herr, redet. Gott ist ein redender Gott. Wir waren lange Jahre in Japan, auch als Familie, ich von Kind auf. Und da gibt es viele, viele Götter im Buddhismus und im Shintoismus. Die haben unterschiedlichstes Aussehen, die werden angebetet, mal aus Holz, mal aus Stein, mal aus Metall, aus Bronze gegossen. Und die stehen da mit Gesichtern und Augen, Ohren, Mund, Nase. Sie hören nicht, sie sehen nicht, sie reden nicht. Und wenn man an so einen buddhistischen Tempel geht und sieht, wie sie da ihre Gebete aufzeichnen, sehr, sehr hilfesuchende Menschen unter den Japanern. Die gibt es in der ganzen Welt, hilfsbedürftige Menschen. Und dann schreiben sie ihre Gebete auf und hängen sie, es gibt solche Tempel, hängen sie in Sichtweite des Götzen auf, dass man sehen kann, hier stehen ihre Bittgebete. Ich bin ein Ausländer, ich darf mir das erlauben. Ich bin hingegangen und habe einmal geblättert. Was schreiben die denn da so? Was beten denn die denn so im Einzelnen? Und da waren Gebete formuliert, die absolut nachvollziehbar waren. Ein Vater schrieb, ein junger Vater, hilf mir, hilf, dass meine Tochter wieder gesund wird. Sie ist schon so lange krank. Die Japaner schreiben immer ihren vollen Namen und das Alter dazu, das ist üblich in ihrer Kultur und Denkweise. Man weiß, wer es geschrieben hat. Eine junge Frau schrieb, hilf mir bitte, dass ich mit meiner Schwiegermutter nicht jeden Tag Streit habe. Wir haben nur eine Küche. Dachte, das ist so realistisch. Hilf mir, dass ich mehr Geld verdiene in der Firma. Ich komme schier nicht durch. Und je mehr man las, desto mehr Bitten waren da, die hätte jeder von uns in entsprechender Situation sagen können. Da war nichts ausgesprochen japanisch, das war menschlich. Und dann fiel mir auf, kein einziger Dank, nichts von Dank. Da kam nichts zurück bisher in ihrem Leben. Die Götter der Heiden reden nicht, sind stumm. So nennt sie die Bibel schon. Stumme Nichts. Und der Gott der Bibel, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich kennt und lieb hat, ist ein redender Gott. Gott redet. Darf ich uns mitnehmen hinein in die Bibel? Es fängt ganz am Anfang an. 1. Mose 1. Gott sprach. Es werde Licht und dann wurde es Licht. Dass Gott redet und es geschieht etwas. Das Neue Testament, das ist ein großer Sprung hinüber, zeigt uns aber genau den Punkt des Redens Gottes, auf den es letztlich ankommt. Ich lese uns aus dem Hebräer 1. Er ist der Abglanz. Gemeint ist Jesus Christus im Zusammenhang. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das ist die Spanne, die uns die Bibel aufzeigt. Von Anfang an redet Gott und im Reden geschieht etwas, ist Schöpfung drin. Und dieses Reden wird spürbar ganz, ganz nahe an uns heran, indem Jesus als der Christus auf die Erde kommt und zu uns redet und für uns stirbt und uns Gottes Reden ganz persönlich nahe bringt. Die Bibel sagt uns viele, viele Worte über das Reden Gottes. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wie war denn dieses Reden Gottes? Darf ich uns mit hineinnehmen in die Geschichte Israels, in ganz groben Punkten nur? Wie war das bei Adam? Gott redet mit Adam und Eva, von Person zu Person. Wir können es uns kaum vorstellen, wie das vor sich ging. Aber das war ein phonetisches Reden. Auch nachher, nach dem Sündenfall, Adam, wo bist du? Und Adam hört ihn und versteckt sich. Selbst als der Kain seinen Bruder Abel umgebracht hat, als er ein Mörder und Übeltäter ist, ruft Gott, Kain, wo kommst du her? Und Kain hört ihn. Später, Generationen weiter, da ist ein Noah, der bekommt gesagt, bau eine Arche. Darf ich ein bisschen fantasieren? Es ist nicht unbiblisch, auch wenn es nicht so in der Bibel steht. Noah hat geantwortet, Herr, was ist eine Arche? Und Gott hat zu ihm gesagt, ein Schiff, das aus dem Wasser schwimmt. Und Noah hat sich umgeschaut und hat gesagt, hier gibt es kein Wasser. Und Gott hat gesagt, ich lasse Wasser kommen. Bau die Arche, damit du gerettet wirst vor der Überflutung. Und was tut Noah? Er baut sie gegen seine Logik und gegen seine Erfahrung und gegen das, was die ganze Umgebung sagt. Weil dieses Reden Gottes so klar war, unmissverständlich und ihn zur tiefen Überzeugung, Gewissheit gebracht hat, so wird es kommen. Dieses Reden war im alten Bund mit Sicherheit phonetisch. Aber so klar, dass man es verstehen konnte. Und wie dieses Reden, auch wenn es phonetisch war, nicht ein Reden aus dem Lautsprecher war, sondern ein Reden Gottes, das zeigt uns am besten die Geschichte vom kleinen Samuel. Der kleine Samuel wird berufen in der Stiftshütte, wo es nur Zeltwände gibt, wo es hellhörig ist, hört er seinen Namen und rennt zu seinem Ziehvater Eli und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, ich? Nein. Gehen, du schläfst schon halb. Du hast geträumt. Und es ruft ihn wieder und er rennt hin, du hast mich gerufen. Ich? Nein. Und dann geschieht es das dritte Mal, du hast mich gerufen. Und erst da wacht der Eli auf, innerlich, und sagt, oh, da ruft jemand. Wenn es wieder ruft, sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann ging der Samuel zurück, der ging nicht schlafen. Der hat sich hingesetzt und hat gewartet, kommt es nochmal? Und der Eli, der ging nicht schlafen. Der hat gedacht, wenn der das hört, warum höre ich das nicht? Er hat es nicht gehört. Samuel hat es gehört und wurde zu dem großen Werkzeug Gottes, liebe Geschwister. Die einen kennen Gottes Stimme nicht in ihrem Leben und können sie nicht einordnen. Das war der kleine Samuel. Die anderen hören sie nicht, diese Stimme. Das ist die geistliche Not, in der Israel auch damals war. Und Gottes Stimme, der eine hört sie, der andere nicht, ist ein geistliches Reden. Aber wir müssen auf eines aufpassen. Seitdem das Wort Gottes uns in der verschrifteten Form gegeben ist, seitdem das Wort Gottes, wie es im Hebräerbrief heißt, da hat er als letztes in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, nachdem er früher auf vielfältige Weise zu den Propheten und Vätern geredet hatte. Jetzt ist es für uns im Wort Gottes gegeben. Achte nicht auf Stimmen, die irgendwie dein Wort erreichen sollen. Öffne die Schrift. Hier redet Gott. Und es wird gut sein, wenn du wie ein kleiner Samuel diese Stimme Gottes kennenlernst und dann sagen kannst, rede Herr, dein Knecht hört. Gott ist ein redender Gott. Er offenbart sich durch sein Wort. Und wir als Menschen sind geschaffen, dass wir ihn hören können und gewiss sein können, hier redet Gott. Und die größte Gewissheit, die wir haben seit Beendigung der Verschriftung der Bibel, ist, dass wir sein Wort aufschlagen und darin lesen können, mit unseren Augen lesen können, was er sagt und gesagt hat und heute zu dir sagt. Wir haben einen zweiten Punkt. Das Wort Gottes geschieht. Wir gehen noch ein bisschen tiefer hinein. Wir kommen gleich zurück zu unserem Abschnitt aus 5. Buch Mose. Das Wort Gottes geschieht. Interessant ist dieser Ausdruck. Wer kennt ihn nicht als Bibelleser? Jona 1, Vers 1, ein ganz einfaches Beispiel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Warum steht da nicht, und Gott redete zu Jona? Es ist ein seltsamer Wortgebrauch. Wir finden diesen Wortgebrauch in Micha 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet zur Zeit der Könige sowieso und sowieso. Wir finden das Wort in Sacharja 1, Vers 1, in Haggai 1, Vers 1. Wir finden das Wort in ungezählter Reihenfolge bei Jeremia, dem ganzen Propheten hindurch. X-mal das Herrn Wort geschah zu Jeremia, geschah, geschah, geschah. Und wir finden es ein letztes Mal in der Bibel. In Lukas Kapitel 3, als Hannas und Kaiphas hohe Priester war, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Täufer, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Interessant ist, dass dieser Johannes der Täufer der letzte Prophet nach dem alten Bund ist. Der prophezeit hat und kurz darauf mit seinem Finger auf ihn gezeigt hat und sagte, der ist's, dieser ist Gottes Lamm. Der die Prophezeiung und die Erfüllung gleichzeitig predigen durfte. Das war Johannes der Täufer. Und hier wird dieses Wort noch einmal verwendet. Das ist nicht irgendein altertümliches Lutherdeutsch. So steht es sowohl im Alten Testament, hebräisch ursprünglich, oder in der Septuaginta kann man es auch griechisch studieren, das ist das Alte Testament auf Griechisch aus der Zeit vor Jesu, oder auch im Neuen Testament. Und dahinter steht ein Wort, ich möchte es uns jetzt griechisch, da ist es einfacher zu verstehen als das Hebräische präsentieren. Das Wort heißt ginomai in seinem ursprünglichen Begriff, in seiner Form. Und dieses Wort heißt werden, entstehen. Geschehen, geboren werden, ein Kind wird geboren, auch dieses Verb ginomai wird verwendet, verwirklichen, einen Effekt haben, ginomai. Es wird etwas geredet und es geschieht etwas. Der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist dynamis, kräftig wie Dynamit. Das ist ein wunderschöner Vergleich, um das zu zeigen. In meiner Kindheit in Japan, da hatten wir freien Zugang, das ist Asien, freien Zugang zu allen Feuerwerkskörpern das ganze Jahr hindurch. In Asien ist da kein Verkaufsverbot dass es nur an Silvester verkauft wird. Das kann man immer in jedem Tante-Emma-Laden kriegen. Feuerwerk und ein bisschen Taschengeld auf die Seite gelegt und wieder so ein paar Kracher gekauft. Sieht aus wie eine Mini-Dynamitstange, so ein krachendes Etwas mit einer Zündschnur oben raus. Ja? Und dann gab es bei uns Jungs in der Nachbarschaft manchmal eine Art Mutprobe. Man nimmt so ein Teil in die Hand und zündet geschickt, Feuerzeug gab es noch nicht, mit Streichhölzern, die Lunte an. Und wenn die zischt, gibt es kein Aufhalten mehr. Und dann, wer schafft es, so lange wie möglich dieses Teil in der Hand zu halten und im letzten Moment in die Luft werfen, dann ping. Manche schmerzhafte Erinnerung habe ich dran, wenn das Wegwerfen zu spät war und es dann in der Hand explodiert ist. Nun, das gab keine Verletzung, aber man hat es gespürt. Das war mir eine kleine Lehre. So ist Gottes Wort. Es gibt einen Zustand vor der Explosion und einen Zustand nach der Explosion. Und das ist nicht aufzuhalten. Das wirkt ordentlich. Und das steckt hinter dem Wort Ginomai. Auf gleiche Weise. Dieses Wort Ginomai oder im Hebräischen in der Grundform Vayi, das kommt genau in diesem Vers vor, den ich vorhin als ersten gezeigt habe. 1. Mose 1, Gott sprach es Ginomai, werde, und es Ginomai, es wurde Licht. Wenn Gott redet, entsteht etwas, geschieht etwas. Nicht aufzuhalten durch Menschen. Und das ist das, wie Gott redet zu Menschen. Er sagt, das Herrn Wort geschah zu Jona. Der konnte nicht anders. Und als er zuerst anders wollte und geflohen ist, da wurde er überwältigt und konnte nicht anders. Es geschieht und es entsteht etwas. Das ist die Wirkungsweise des Wortes Gottes. Manche Gruppen waren schon mit auf dem Karmel oben in Israel, hinter Haifa, auf dem Bergrücken. Da steht dieses Elia-Denkmal und Elia ist ein Beispiel dafür, wie Gottes Wort wirkt. Wir kennen die Geschichte, wo die 400 Baalspriester schreien und rufen sollten zu Baal, dass er ihr Schlachtopfer anzünden soll. Bitte, Baal ist der Feuer- oder Gewittergott. Wenn es jemand kann, dann muss es Baal können. Und sie haben gerufen und Elia musste sie anfeuern. Ihr müsst lauter rufen, ihr müsst da mehr reinlegen. Baal hat auch andere Sachen zu tun. Und da heißt es in 1. Könige Kapitel 17 in dieser Geschichte zweimal. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Da kommt nichts zurück. Und als Elia 3 Stunden zugeschaut hat, bis über Mittag weg und dieses Tanzen und Ritzen mit angeguckt hat, dann rief er, genug! Schauen wir uns, was da steht. Ruft ihr den Namen des Herrn eures Gottes an, ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Das Volk antwortete und sprach, jawohl, so sei es. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, richteten zu, riefen den Namen Baals an von morgen bis Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und dann heißt es bei Elia, her zu mir. Und er hat kein Theater vollführt. Er brauchte auch kein Mikrofon. Er hat sich hingestellt und hat gebetet, Herr Gott, zeige diesem Volk, dass ich dieses alles nach deinem Wort hier tue und offenbare dich als der Gott Israels. Und da kommt das Feuer Gottes. Und er zeigt sich und das ganze Volk schreit, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott. Da war die Entscheidung gefallen. Die einen antworten nicht, Gott redet. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus, die sind Geist und sind Leben. Jetzt müssen wir diesen Sprung hineinmachen in das Neue Testament. Hier tritt Jesus auf, der das Wort Gottes in Person ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist Gott, sagt Johannes 1. Und er sagt zu seinen Jüngern, das, was ich zu euch rede, ist Geist und Leben. Wir merken also, das Reden Gottes hängt aufs Engste mit der Person von Jesus Christus zusammen. Er ist das Wort Gottes. Wenn du in deinem Leben kein Verhältnis zu Jesus Christus kennst, dann kann es nicht sein, dass da geistliches Leben entsteht. Und dann lesen wir, was Paulus uns geschildert hat. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und er erklärt das. Wir haben im Griechischen, verzeiht, wenn wieder noch ein Sprachwort kommt, vergesst das Griechische. Das Wort Logos heißt das Wort an sich, ganz allgemein Wort. Aber hier im Römer Kapitel 10 gebraucht er ein zweites Wort für Wort im Griechischen, Wort Rhema. Und das Wort Rhema ist das Wort mit einer konkreten Bedeutung, das seine Wirkung aufzeigt. Das Wort Christi, wo du dich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigst, wird es verändern, wird es seine Wirkung haben. Deshalb zum Schluss noch die letzten Minuten. Wie sollen wir das Wort Gottes, das Wort der Bibel annehmen? Hier ein paar ganz, ganz praktische Hinweise. Mose hat dem Volk gesagt, es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund, deinem Herzen, dass du es tust. Was bedeutet das? Ich möchte uns gerne in Gedanken mitnehmen an die Klagemauer nach Jerusalem. Das ist der Ort, an dem 24/7, zu jeder Tages- und Nachtzeit, Juden anzutreffen sind in ihrer Gebetshaltung. Mal mehr, mal weniger. Ich war nachts um 2 dort, um das mit eigenen Augen zu sehen. Und da stehen auch nachts Menschen dort in tiefer Konzentration im Gebet. Und die beten nicht, indem sie da sitzen und sich nicht rühren. Die beten, das merkt man, das sieht man, wie der ganze Körper sich bewegt, wie sie hin und her sich bewegen, wie sie mit Inbrunst, da kann man auch Tränen sehen, auch bei Männern, dort an der Klagemauer. Und viele beten, wann kommt der Messias? Gebete, die sich um den Messias drehen, sind sehr häufig an der Klagemauer. Und noch etwas kann man beobachten. Schau mal verstohlen einem betenden Juden ins Gesicht. Wenn er betet, es ist etwas anders als bei uns. Die Lippen bewegen sich grundsätzlich. Manchmal sogar mit Stimme, egal was drumherum ist. Er betet mit dem Mund. Und wenn er die Schrift, die Tora liest, betet er grundsätzlich mit den Lippen oder liest er mit den Lippen. Wir sagen sprichwörtlich, wir lesen mit den Augen. Die Juden nicht. Juden lesen mit den Lippen. Da wird das gelesen, ausgesprochen, leise oder laut, was sie lesen. Und schon haben wir die Erklärung für dieses Wort hier. Es ist das Wort ganz nahe bei dir. In deinem Munde. Darf ich es mal auf Deutsch sagen? Wie sollen wir Gottes Wort annehmen? Das Wort lesen. Mose sagt hier dem Volk Israel nichts anderes wie lies. Lies. Nicht nur hören einmal in der Woche, sondern lies es. Nimm es auf. Das Wort Gottes lesen, verlangend und suchend lesen, das ist unser Beitrag, damit Gott seine Wirkung des Lebens in unserem Leben haben kann. Und das Wort als Wort Gottes lesen. Gott redet in seinem Wort. Und das Wort lesen mit dem Verlangen, mehr von Christus zu erkennen. Ich habe hier ganz bewusst nicht geschrieben, mehr von Gott zu erkennen. Christus, der Messias, ist das Wort Gottes in Person. Und da, wo du dich mit Gottes Wort beschäftigst, beschäftigst du dich mit Jesus, dem Christus. Und deshalb muss es uns ein Verlangen sein, dass wir beim Lesen ihn erkennen wollen. Liebe Geschwister, wir leben in einer solchen Zeit. Bibeln in Hülle und Fülle, leicht zugänglich, jederzeit, überall. Und wir leben in einer Zeit, in der man den Eindruck hat, dass viele, viele Einzelne, die im Glauben stehen und stehen wollen, die Bibel viel zu wenig oder gar nicht lesen. Das ist nicht gut. Hier werden wir nicht wachsen können. Jesus sagt den Jüngern, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Und deshalb auch das Wort lesen mit der Bereitschaft zu gehorchen, zu folgen. Es ist das Wort in deinem Munde. Schauen Sie diesen Dreiklang an. Mund, das heißt lesen. Dann geht's ins Herz und schließlich in die Hand, ins Leben. Wir drehen so gerne um, also sagen, wie muss ich mich verhalten, damit ich ordentlich bin. Es fängt nicht mit dem Leben und der Hand an, es fängt mit dem Mund, mit dem Lesen an. Dem Lesen, da geht's ins Herz und dann ins Leben hinein. Juden lesen mit dem Mund, wir müssen nicht orthodoxe Juden nachmachen, aber wir können es an ihnen studieren, wie das geht. Ich möchte uns zum Abschluss diesen kurzen Vers aus dem Römerbrief, diese Verse vorlesen. Es war Paulus, der als ein Jude und als ein Pharisäer, ein Schriftkenner, dieses Wort aus dem 5. Mose kannte und im Römer 10 uns das wiedergegeben hat. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben sagt so: Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche. Es ist über alle dasselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, wird selig werden. Aus Joel 3, diese Zitate, die Paulus hier verwendet. Lasst uns das mitnehmen. Gott redet und er soll doch auch bitte in mein Leben und in mein Herz mehr hineinreden dürfen, dass er wirkt und in mir die Liebe weckt zu ihm, zu meinen Mitmenschen, Menschen, die ihn nicht kennen. Und besonders auch, das liegt uns am Herzen, die Liebe zu seinem Volk Israel, das ihn insgesamt immer noch als Messias ablehnt, obwohl es viele, wachsend viele gibt, die ihn jetzt schon annehmen. Dazu gleich mehr. Lasst uns zunächst miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort begegnest. Du selbst, der Jesus, bist das Wort Gottes. Und gib uns doch Gnade, dass wir mit mehr Liebe dir nacheifern. Dass wir dir mehr Raum geben in unserem Leben, dass du uns gebrauchen kannst. Danke, dass du gekommen bist aus dem Himmel, wo wir selber uns nicht holen können von dort, und dass du uns das Wort gebracht hast. Und jetzt schenkt, dass wir es aufnehmen und weitergeben um deines Namens willen. Amen.